Ja, so wollen wir dann also fortfahren mit unserer Predigtreihe über die Identität, die uns Gott in unserem Leben schenken will. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, wie Gott uns sieht und wie unsere Beziehung zu Christus aussieht. Weil letztlich, das werden wir auch heute Morgen wieder sehen, davon hängt ab, wie du dein Leben lebst. Und darum ist diese Themenreihe auch so wichtig, weil es etwas damit zu tun hat, wie sich unser Leben letztlich gestaltet. Veränderungsprozesse in unserem Leben, so haben wir heute Morgen hier durch Susanne schon gehört, die brauchen Zeit. Unsere Denk- und Handlungsmuster lassen sich nicht einfach abschütteln oder ablegen wie eine Jacke, die du eben mal kurz in die Ecke legst. Dafür haben wir die meisten Handlungs- und Denkmuster einfach viel zu lange eingeübt. Und außerdem ist es so, dass all diese Denk- und Handlungsmuster dir ja auch Sicherheit in deinem Leben geben oder gegeben haben. Wenn wir also neue Denk- und Handlungsmuster annehmen wollen, dann stellen wir also fest, und ich denke, das geht den meisten von uns so, dass das meistens sehr langsam vonstatten geht. Manchmal verläuft es eben sehr holprig und mühsam, solche Umgestaltungsprozesse. Ich vergleiche es mit dem Prozess der Entstehung eines schönen Schmetterlings. Ich weiß nicht, ob ihr auch so schöpfungsbegeistert seid wie ich. Aber wenn man dann so sieht, da krabbelt also erst so eine kleine hässliche Raupe dann herum, die alles Mögliche auffrisst, die dann in einer Puppe verschwindet und dann kommt dieses Wunder, dieser wunderschöne Schmetterling zum Vorschein. Und das ist dann auch ein sehr komplizierter Prozess, den will ich euch jetzt nicht erklären, aber um so ein schöner Schmetterling zu werden, das ist nicht so einfach. Aber so ist eigentlich auch in unserem Leben. Gott möchte in diesen mühsamen Prozessen, die wir oft durchlaufen müssen, auch in unserer Beziehung zu Gott, dass nachher letztlich, so wie dieser schöne Schmetterling dann da herauskommt, dass nachher die Identität von Christus in unserem Leben zu sehen ist. Dass das Schöne, diese Schönheit, die Gott da in unser Leben hineinlegen will, dass das zu sehen ist. Dass diese Umgestaltungsprozesse mühsam sind, das hatten auch die Christen mit jüdischem und dann auch mit heidnischem Hintergrund in der römisch-kaiserlichen Provinz Galatien so erlebt. Die Provinz Galatien, die liegt, damit ihr euch ein bisschen geografisch orientieren könnt, in Zentralanatolien, also vielleicht da, wo du mal im Urlaub hinfliegst. Und damals hieß die Hauptstadt von dieser großen Provinz Ankyra. Und schon haben wir die Parallelen zu heute, weil das ist das heutige Ankara. Also dorthin hatte Paulus den Brief geschrieben, aus dem wir eben aus der Lesung gehört hatten. Und dort in dieser Provinz waren also jetzt Menschen zum Glauben an Christus gekommen. Jüdischen Hintergrundes, aber auch Leute, die gar keine Beziehung zu Gott hatten. Und beide Gruppen, jeder auf seine Weise, hatten vor ihrem Leben, also bevor sie ihre Beziehung mit Christus angefangen hatten, hatten sie etwas gelernt, was wir auch alle gelernt haben. Nämlich Anerkennung und Liebe muss verdient werden. Und zwar von der jüdischen Seite war es so, entweder durch das Halten des Gesetzes und bei den Heidenchristen war es eben durch das Erbringen von Leistungen. Und nun hatten sie also von Paulus gehört, dass es in der Beziehung zu Gott jetzt nicht mehr auf die erbrachte Leistung ankommt, sondern auf die geschenkte Gnade und Liebe, die Gott geben will in Christus. Und diesen Gedanken einmal zu verinnerlichen und vom Kopf ins Herz gelangen zu lassen, das fiel ihnen schwer. Kein Wunder, denn dass wenn man etwas selber leistet, und das geht uns ja ganz genauso, das selber Leisten liegt uns einfach näher, als dass wir gratis, ohne etwas zu leisten, Liebe geschenkt bekommen. Das waren sie nicht gewöhnt. Also hier bei den Christen in der Provinz Galatien war dieser Veränderungsprozess von dem Leben ohne Christus und jetzt mit Christus, der war ziemlich ins Stocken geraten. Das sieht man in dem ganzen Galaterbrief von Paulus. Das Schöne, was also Gott jetzt aus dem Leben der Christen machen wollte, die neue Identität, die kam nicht zur Entfaltung. Es ist etwa so, wie wenn dann eben aus der Puppe der Schmetterling rauskommen soll und dann gibt es da manchmal auch Probleme. Der Schmetterling bleibt da drin hängen, er stirbt dann da drin, der Prozess bleibt hängen und es geht nicht voran. So war es auch hier. Und in einer längeren Argumentation versucht nun Paulus in seinem Brief an diese Christen deutlich zu machen, dass sie in ihrer Entwicklung nicht nur stecken geblieben sind, sondern dass sie sogar teilweise Rückwärtsschritte gemacht haben. Und nun möchte Paulus aber, dass das nicht so bleibt, sondern er will natürlich die Christen wieder in die richtige Richtung bringen. Und darum erläutert er diesen Christen dort in der Provinz Galatien noch einmal, was nun ihre neue Identität in Christus ausmacht. Und hier in unserem Abschnitt, den wir heute vorgelesen bekommen haben, da macht der Apostel Paulus deutlich, ihr, sagt er den Christen dort in Galatien, ihr seid Töchter und Söhne Gottes von Abba Vater. Und darum wünscht er sich, dass die Christen dort und auch wir heute natürlich, dass wir als solche Töchter und Söhne von Abba Vater auch leben. Schauen wir uns das jetzt einmal an, wie der Apostel Paulus versuchte, diese neue Identität in Christus den Christen in Galatien nochmal vor Augen zu malen. Und wie macht der Paulus das jetzt? In unserem Abschnitt in den Versen 1 bis 3 von Kapitel 4, da blickt der Paulus zunächst einmal zurück. Und zwar auf die Zeit, als die Menschen dort, die jetzt die Gemeinde bildeten, noch keine Christen waren. Und durch diesen Kontrast, den er macht, er will also einen Kontrast aufbauen. So war euer Leben früher, das gucken wir jetzt nochmal an. Und jetzt zeige ich euch, wie Christus es sich gedacht hat, wie es sein sollte. Also, Leben ohne Christus, jetzt mit Christus. Was ist der Unterschied genau da? So vergleicht jetzt Paulus das Leben der galatischen Christen in ihrer Zeit ohne Christus, also in dem Rückblick jetzt, zum einen mit einem unmündigen Kind und zum anderen mit einem Sklaven, so heißt es hier in unserem Text. Beide hatten nun etwas gemeinsam und für uns heute ist das zunächst einmal in unserer heutigen Zeit völlig unverständlich, was ein unmündiges Kind mit einem Sklaven gemeinsam hat. Aber früher in der Antike, in der römischen Antike, da hatten die etwas gemeinsam. Sie hatten nämlich gemeinsam, wenn man die Geschichte studiert, dass sie beide keinerlei Rechte hatten. Das hatten unmündige Kinder und Sklaven gemeinsam. Beide, sowohl die unmündigen Kinder als auch die Sklaven, mussten sich ihre Anerkennung verdienen. Die einen bei ihren Herren, also dann die Sklaven, und die anderen von ihren Eltern oder mussten dann da bei den Eltern sich die Liebe verdienen und die Anerkennung. Von einer bedingungslosen Liebe war hier gar keine Rede. Also wenn man die Geschichte anguckt, dann erschrickt man fast, wie damals Kinder behandelt wurden im Römischen Reich. Herren und Väter waren in der Beziehung zu den Sklaven oder zu den Kindern reine Autoritätspersonen, denen man zu zeigen hatte, dass man etwas wert war. War das nicht der Fall, so konnte der Herr den Sklaven und der Vater das unmündige eigene Kind sogar töten, wenn er denn das wollte. Kinder hatten im Römischen Reich wie Sklaven gehorsam zu sein, sich unterzuordnen, diszipliniert und tapfer zu sein. Und außerdem genossen die meisten von ihnen keine Schulbildung, sondern wurden schlicht und ergreifend in Kinderarbeit, die ja heute verboten ist, als Arbeitskräfte im Ackerbau und in der Tierzucht eingesetzt. Kinder hatten also wie Sklaven keine Rechte, obwohl sie später dann die Erben der Eltern waren. Sie wurden aber erstmal gar nicht so behandelt. In Vers 1 sagt der Paulus, ja, die unmündigen Kinder, sie sind doch die künftigen Herren des zukünftigen Besitzes. Aber sie wurden erst gar nicht so behandelt. Das Leben von unmündigen Kindern und Sklaven war also bestimmt von der Leistung, dem Erbringen des Beweises, dass man Anerkennung verdient hatte. Man lebte also in einer, man möchte wirklich sagen, Knechtschaft als Kind, als unmündiges Kind und auch als Sklave. Und dieses Bild aus dem Alltagsleben, was Paulus jetzt hier gebraucht, um diesen Rückblick zu halten auf das Leben ohne Christus, das hatten die galatischen Christen sehr, sehr gut verstanden. Die, die früher Juden waren oder aus dem Judentum kamen und jetzt Christus angenommen hatten, die wussten, dass ihr Leben unter dem Gesetz, was sie früher geführt hatten, ständig dieses Leistung erbringen bedeutete. Denn über ihrem Leben damals hing ein Damoklesschwert. Und das bestand in dem Satz aus 5. Buch Mose, Kapitel 27, Vers 26, wo dann Folgendes steht: Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei allem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Die Betonung liegt hier auf dem Wörtchen, dass er bleibe bei allem, was geschrieben steht. Nicht nur so ein bisschen. Ich habe also schon viele Leute gesprochen, die immer gesagt haben, ja, wenn man so ein bisschen die 10 Gebote hält, da klappt es schon irgendwie. Aber jeder Jude oder diese messianischen Christen, die wussten, nein, so ist das gar nicht. Nicht ein bisschen halten, alles halten. Und wenn es nicht alles gehalten hast, dann hast du ein Problem. So wie Jakobus es schreibt, Kapitel 2, Vers 10, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Das war das Damoklesschwert, was immer über dem Leben dieser Judenchristen immer hing. Und da ist jetzt die Frage, ja, kann da Freude aufkommen? Spürt man da etwas von Liebe oder was spürt man denn da? Ich würde sagen, ich spüre da einen immensen Druck, der auf diesen Christen lag, bevor sie jetzt Christus kennenlernten. Das Halten des Gesetzes, das sagt die Bibel auch, ist wie eine Art Knechtschaft. Denn jeder aufrichtige Jude wusste, ich kann das Gesetz nicht wirklich halten, das schaffe ich nicht. Auch wenn ich Gottes Gebote liebe, weil sie mich vor dem Chaos bewahren. Ich leide unter dem, was Paulus im Galaterbrief auch sagt, unter dem Fluch des Gesetzes, dass du es nicht halten kannst und eigentlich nie weißt, ob jetzt du genug getan hast oder nicht. Das Gesetz tötet dich, anstatt dass es dich lebendig macht. Darauf lässt Paulus also jetzt die Christen da mal zurückblicken. Und auf der anderen Seite waren ja dann die Heidenchristen. Und die hatten auch so ihre religiösen Gewohnheiten. Die kamen auch aus so einem Leistungsschema. Das wissen wir aus dem Kolosserbrief zum Beispiel. Da gab es auch dann Speise- oder Trankgesetze für die ganzen Gottheiten, die es im Römischen Reich gab. Das Halten bestimmter Feiertage, die Ausrichtung des Lebens nach dem Mond, sagte Paulus im Kolosserbrief und so weiter. Also auch hier war Leistung, Unterordnung und Gehorsam an der Tagesordnung. So lief das Leben ab. Paulus will also mit diesem Rückblick hier etwas deutlich machen. In diesem Leben ohne Christus. Er sagt, schaut jetzt nochmal zurück auf eure Zeit vor eurer Bekehrung zu Christus. Da war euer Leben, so sagt er hier den Christen in Galatien, in jeder Hinsicht nur von Leistung bestimmt, um Anerkennung oder Liebe von Gott oder von den heidnischen Göttern zu bekommen. Aber jetzt, nachdem also Paulus jetzt diesen Kontrast aufgebaut hat, der Rückblick, jetzt schaut er nach vorne und jetzt malt er ihnen das andere vor Augen. Jetzt, sagt Paulus, ist das jedoch anders in der Beziehung zu Christus. Und zwar vollkommen anders. Nicht ein bisschen anders, sondern es ist wirklich schwarz und weiß. Durch Christus, sagt jetzt hier der Apostel Paulus, seien sie als Söhne und Töchter von Gott eingesetzt worden. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Die römische Kultur, die war ganz anders, als es bei uns heute ist. Bei uns wird heute keiner mehr irgendwie eingesetzt als irgendetwas. Ja, vielleicht in ein Amt, aber nicht als Söhne und Töchter eingesetzt. So sagt er also hier in Vers 5. Sie hätten so wörtlich, wie es im griechischen Grundtext steht, die Sohnschaft empfangen und seien in die Sohnschaft jetzt eingesetzt worden. In der römischen Antike bedeutete die Sohnschaft empfangen, dass jetzt die eben von mir beschriebene, vielfach verachtete und auch verhasste Zeit des unmündigen und rechtlosen Kindesseins, dass die für endgültig und für immer vorbei war. Die Zeit des Verdienens von Anerkennung durch Fleiß, Leistung und harte Arbeit war vorbei. Wie ging das? Der römische Vater erklärte beim Empfang der Sohnschaft dazu das Kind in einem Ritual nun als mündig. Jetzt war das Kind in diesem Moment anerkannt und angenommen und wurde endlich respektiert. Jetzt konnte man es nicht mehr wie einen Sklaven behandeln, wie wir vorhin gehört haben. Das war also ein gravierender Einschnitt im Leben eines Menschen. Und das ist genau, was der Paulus hier deutlich machen will. Er will sagen, schaut mal, so gravierend wie dieser Einschnitt im Leben dieser römischen Kinder war oder der Kinder, die im römischen Reich aufgewachsen sind, so gravierend ist auch der Einschnitt jetzt, wenn Christus in dein Leben kommt. Vom Vater als mündig erklärt zu werden, bedeutete also nun für die Kinder eine völlig neue Identität zu haben, nämlich die eines Erwachsenen. Das beweisen zu müssen, dass man etwas wert sei, war also jetzt vorbei. Paulus will also hier am Bild vom Empfang der Sohnschaft in einer römischen Familie den galatischen Christen klar machen, die Zeit des Verdienens von Anerkennung, von Angenommensein bei Gott, dass man das verdienen muss durch Leistung, ist jetzt definitiv endgültig und für immer vorbei. Das hatten die nämlich noch nicht verstanden. Und das geht uns ja oft auch so. Wer die Sohnschaft von Gott empfangen hat, wer von ihm als Sohn und Tochter eingesetzt worden ist, der beginnt ein Leben mit einer völlig neuen Identität. Und diese neue Identität ist nun gekennzeichnet, wodurch? Ja, genau wie bei dem römischen Kind, jetzt, was jetzt eingesetzt wurde in die Sohnschaft. Nämlich, dass wir bei Gott angenommen und anerkannt sind, ohne vorgewiesene Leistungen. Genauso wie bei dem römischen Kind. Das ewige Leisten um Kämpfen und Anerkennung bei Gott, dass das wirklich vorbei sei, darum weist Paulus nochmal auf etwas hin und sagt, schaut, ihr galatischen Christen, alle Leistungen sind schon erbracht worden, die du erbringen musst, damit du von Christus angenommen bist. Und so verweist er auf Christus, der alles getan hat, alle Leistungen schon erbracht hat, damit die galatischen Christen und du heute Morgen wissen kannst, ich muss nichts mehr leisten. Was hat er nämlich getan? Christus hat stellvertretend das Gesetz, diese ganzen Gebote gehalten und zwar perfekt. Er hat alle gehalten, ohne ein einziges Mal zu sündigen. Und gleichzeitig ist er noch für jede Übertretung des Gesetzes gestorben und hat damit die Sünde für immer gesühnt. Die Leistungen sind alle vollbracht, um geliebt zu sein. Und deswegen konnte Christus auch am Kreuz rufen, es ist vollbracht. Das müssen wir, glaube ich, uns öfter mal sagen. Es ist vollbracht. Jetzt ist Leisten vorbei. In Vers 4 und 5 sagt Paulus das so. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Ja, warum? Damit er es hält und Sündloses hält. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden, also diesem ewigen, jetzt muss ich was tun. Wenn hier Paulus von Freikaufen dann auch noch spricht, dann dachte er ja an den Freikauf eines Sklavens, der nach dem Freikauf, wenn er denn frei gekauft worden ist, war er ein Freier und nicht mehr ein Sklave. Freikaufen bedeutet, jetzt bist du kein Sklave mehr. Jetzt bist du frei. Und die galatischen Christen, so sagt er hier, sagt ihnen, ihr seid durch Christus freigekauft von diesem Leben, was er am Anfang dargestellt hat, was er als Kontrast zunächst mal vor Augen gemalt hatte. Also freigekauft bedeutet, die Christen in Galatien waren nun wirklich frei. Frei von diesem Leistungsschema und Leistungsdruck, unter dem sie immer noch gestanden haben. Das sagt Paulus hier. Und das gilt ja auch dann genauso für dich. Wenn Christus dich freigekauft hat und du ihn als persönlichen Herrn angenommen hast, dann bist du jetzt frei. Und das gilt auch für dich. Weil das nun für uns so schwer zu begreifen ist, wir leben doch auch, genau wie im Römerreich, in so einer Leistungsgesellschaft. Das ist für uns unheimlich schwer zu begreifen, ja, dass ich nichts tun muss, dass also jetzt alles getan ist, dass ich geliebt bin, das fällt uns doch so schwer. Und deswegen weist der Paulus in Vers 6 die galatischen Christen auf etwas weiteres hin. Er sagt nämlich, schau mal, jetzt bist du Sohn und Tochter von Gott und den Kindern Gottes, so sagt er in Vers 6, den Söhnen und den Töchtern, denen hat er den Heiligen Geist gegeben. So sagt dann Paulus, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Den Heiligen Geist, den brauchen wir so dringend in diesem Fall. Denn der macht Übersetzungsarbeit. Nicht von einer Sprache in die andere, sondern er macht eine Übersetzungsarbeit, nämlich, dass das Kopfwissen, was wir haben, dass das auch mal unser Herz erreicht. Weil ihr wisst ja bekanntlich, dass der Weg von hier nach da zwar relativ in Zentimetern gemessen relativ kurz ist, aber dass er doch sehr lang ist. Also im Brief des Paulus an die Römer wird von dieser Übersetzungsarbeit des Heiligen Geistes gesprochen. In Kapitel 5, Vers 5, dort heißt es, denn die Liebe Gottes, in Klammern die ohne Bedingungen, die ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also der Heilige Geist, der sorgt jetzt dafür, dass die Theorie, die uns der Paulus nochmal vor Augen gemalt hat, dass die vom Kopf in dein Herz hineinrutscht, dass es ausgegossen wird. Das heißt also, dass es in jede Ecke deines Herzens auch wirklich hineinkommt. Und darum, denke ich, kannst du Gott bitten, dass er durch den Heiligen Geist dieses Kopfwissen verwandelt und seine bedingungslose Liebe in dein Herz wirklich überall hinbringt, damit du zu einem Herzensverständnis gelangst, denn davon hängt deine Identität als Kind Gottes, als Christ ab. Davon hängt ab, ob du ein Leben in deiner alten oder eben in deiner neuen, von Christus geschenkten Identität lebst. Wenn die bedingungslose Liebe Gottes nur Kopfwissen bei dir ist, wird dein Herz immer wieder in das alte Leistungsschema zurückfallen. Beobachtet das mal in eurem Leben, wie das ist. Genauso, wie es den Christen eben in Galatien auch ergangen ist. Dann musst du die Liebenswürdigkeit wieder beweisen durch ein frommes Leben. Wenn aber deine Identität die ist, dass jetzt endgültig Schluss ist mit dem sich beweisen müssen, so wie Paulus es gesagt hat. Wenn du weißt, dass du von diesem Leistungsschema freigekauft bist, wenn du weißt, dass du eben nicht mehr wie ein Sklave leben musst, sondern eben wie ein mündiges Kind, dann kann jetzt endlich auch etwas geschehen, was der Paulus in Vers 7 sagt. Nämlich, dass aus dem Herrn, aus Gott oder wie auch immer wir Gott anreden, dass wir dann aus ganzem Herzen, nicht nur mit dem Kopf, aus dem Herzen, weil wir geliebt sind von Gott, Bedingungslos. Dann kann ich rufen, Abba. Und Abba heißt ja Papa auf Aramäisch. Papa. Oder im Englischen würden wir jetzt sagen Daddy. Der Daddy. Papa. Abba, lieber Vater. Dann bestimmt jetzt endlich die Liebe und die Gnade Gottes dein Leben und nicht mehr das Halten von Geboten und Leistung erbringen, damit du von Gott geliebt bist. Und dann bist du endlich in die Freiheit eines Kindes Gottes eingegangen. Und der Zuhilfenahme von 1. Johannes 2, Vers 15 kannst du testen, welche Identität du lebst. Die alte Leistungsidentität oder die neue von Christus geschenkte. Wir machen mal den Test. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15, heißt es folgendermaßen im ersten Teil des Verses: Habt nicht lieb die Welt. So lautet der Vers. Habt nicht lieb die Welt. Habt nicht lieb die Welt heißt, die Welt ist bei Johannes immer alles, was gegen Gott gerichtet ist. Also Gott sagt hier nicht, du sollst gar nichts hier in der Welt mehr, du darfst dich an nichts mehr erfreuen in der Welt, sondern es geht um das, was gegen Gott gerichtet ist. Also habt nicht lieb die Welt. Wenn wir jetzt in dem alten Leistungsschema uns noch befinden und die alte Identität noch da ist, was hörst du dann? Was hast du jetzt gerade gehört? Dann hast du als erstes ein Verbot gehört. Und wenn noch das alte Leistungsschema da ist, dann sagt das Leistungsschema in dir, das muss ich jetzt einhalten und beweisen, dass ich die Welt nicht lieb habe, sonst bin ich ja für Gott nicht wertvoll. Das wäre das alte Schema. Also, hier tritt wieder das alte Motto zutage, streng dich an und ansonsten könnte es sein, dass Gott dich doch nicht mehr so liebt, wie es vielleicht so du schon gehört hast. Jetzt wollen wir mal uns die Frage stellen, dieses sich anstrengen, das Leisten, jetzt willst du die Welt nicht lieb haben. Darf ich mal fragen, funktioniert das? Wohin führt dich diese alte Identität denn? Wir machen noch einen zweiten Test dazu, um zu sehen, ob dieses alte Leistungsschema wirklich Veränderung in deinem Leben bringt, eine neue Identität hervorbringt. Stell dir mal vor, heute Morgen wärst du jetzt ganz alleine hier, anstatt mit den vielen Menschen. Alle gehen raus, du bist der Einzige, der hier noch im Raum sitzt. Und jetzt stell dir vor, an einer Türe stände ein Schild. Und auf dem Schild steht, Eintritt verboten, streng geheim. Und du sitzt jetzt alleine in dem Raum. Darf ich mal was fragen? Wie würdest du dir dann gehen? Du würdest das Schild angucken und denken, hoffentlich ist keiner da. Nochmal gucken, höre ich noch was? Nee, sie sind alle draußen, sie trinken alle Kaffee. Wie gut. Weil was macht das, dieses Verbotsschild? Achtung, geheime Türe, nicht durchgehen, da ist irgendwas. Was macht das in dir? Das Verbot, das Gesetz, was da steht, was regt das in dir an? Es macht das, nämlich, dass du sagst, eigentlich müsste ich mal da hinten hingehen und mal hinten gucken, was da hinten dran ist. Und hoffentlich sieht's keiner. Und schaut, wenn du also jetzt als guter Christ jetzt hier sitzen würdest, würdest du natürlich sagen, naja, aber ich muss mich ja anstrengen. Ja, Gott hat das Schild dahin gehängt, nicht hinter die Tür gehen. Oh, ist das schwer. Mein lieber Mann, was muss ich mich am Stuhl fast festbinden, um das zu schaffen, sitzen zu bleiben, weil ich will doch mal gucken gehen. Also wir schaffen das nicht so einfach. Aus Selbstdisziplin einfach Gebote halten, denn normalerweise, wenn da an der Tür etwas steht, genau das, was verboten ist, das wollen wir dann doch gerne tun. Das Gebot reizt dich, es zu brechen. Lesen wir dann in 1. Johannes 2, Vers 15 weiter. Dort steht, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht, und jetzt kommt es, die Liebe des Vaters. Sehr interessant. Hier steht nicht, der hat nicht genug christliche Selbstdisziplin, der bringt nicht genug Leistung, sondern hier steht, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, also die neue Identität, von der wir heute Morgen gehört haben. Wir denken oft, und lesen komischer, überlesen das oft. Hier steht also, die Liebe des Vaters ist dann nicht in uns. Andersherum bedeutet das, wenn in dir die Liebe des Vaters ist, wenn du eben aus der Gnade lebst, als Sohn und Tochter, als Geliebte des Abba-Vater, dann wirst du von alleine die Welt nicht mehr lieb haben. Das sagt Johannes hier. Nicht leisten und etwas tun müssen, sondern weil dein Herz so mit Liebe erfüllt ist, von dieser neuen Identität, dann willst du gar nicht mehr die Welt lieb haben. Das sagt der Johannes hier. Und daran sieht man, dass da eine neue Identität nicht im Kopf ist, sondern im Herzen. Das gelingt dir nur, wenn du im Herzen weißt, ich bin in Christus geliebte Tochter und bedingungslos geliebter Sohn von Abba Vater. Dann gelingt es dir. Und wenn du dann weißt, dass du bedingungslos geliebte Tochter und bedingungslos geliebter Sohn von Abba Vater bist, dann wirst du anstatt selbst zu leisten, anfangen, dich endlich dem Heiligen Geist anzuvertrauen, anstatt immer auf deine eigene Kraft zu vertrauen. Dann wirst du nämlich den Heiligen Geist in dir bitten, dass er es macht, dass du das Gebot aus Liebe zum Vater im Himmel, weil er sich mit seiner Liebe erfüllt hat, dass du es deswegen jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen willst. Das heißt, dann hörst du auf, dass du immer derjenige bist, der etwas tut, dann ist es der Heilige Geist, der jetzt in dir wirkt. Wenn du also jetzt heute Morgen festgestellt hast, dass du immer wieder noch in dein altes Leistungsschema zurückfällst, dann denke daran, dass Paulus hier gesagt hat, es ist jetzt nicht mehr nötig. Das hat er uns vor Augen gemalt. Stelle dich doch einfach in der kommenden Woche morgens einmal vor den Spiegel. Dann lege die Hand auf dein Herz und sprich laut, wenn du in den Spiegel guckst. Ich bin Gottes Tochter, ich bin sein Sohn und bin durch Christus um meiner selbst willen geliebt. Das musst du mal machen. Und dann kannst du sagen, weil du Gott der Einzige bist, der mich um meiner selbst willen liebt, und lass die Hand dann auf deinem Herzen, rufe ich jetzt zu dir, Abba Vater, mein geliebter Papa im Himmel. Genieße diese bedingungslose Liebe so reichlich und überfließend durch den Heiligen Geist. Lass den Heiligen Geist dich so reichlich erfüllen, dass du dich ihm anvertrauen willst, weil er seine Liebe in deinem Herzen ausgegossen hat. So wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du weiter wachsen darfst durch diese neue Identität, die Gott dir durch Jesus Christus geschenkt hat. Du, geliebte Tochter von Abba Vater und geliebter Sohn unseres Herrn Jesus Christus. Amen.